Es ist eine Zeit her, ich war auf dem Wochenmarkt bei uns und ich habe einen Bruder getroffen an der Wurstbude. Und ich komme mit ihm ins Gespräch und wir reden so ein bisschen. Und er sagt, weißt du was, Angelo, ich gebe jetzt mit der warmen Hand. Ich wollte meine Dummheit ein bisschen verbergen, konnte es aber nicht wirklich. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Und ich sage, was heißt das denn? Und er sagte, ja, weißt du, es ist ja so, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter. Ich bin ja schon lange in Rente. Ich gebe meinen Kindern jetzt schon ihr Erbe. Mit der warmen Hand, die noch lebt. Wenn ich tot bin, dann kriegen sie das Erbe, dann ist sie kalt. Ich gebe jetzt das Erbe raus mit der warmen Hand. Sagt er, ich finde das viel schöner, weil dann habe ich noch was davon. Ich sehe, wie sich meine Kinder und meine Enkelkinder darüber freuen, was sie bekommen und was sie damit machen. Und ich bin auch noch froh darüber, dass sie sich nicht streiten, denn ich bin ja immer noch da. Vom Prinzip muss ich sagen, gar nicht schlecht, der Gedanke. Wisst ihr, als Evangelist habe ich so viele fantastische Menschen kennengelernt. Ich weiß von einem Geschäftsmann, einem Hotelier, der sagte, Angelo, ich möchte, dass du manche Dinge einfach festhältst für mich, falls ich vorher sterbe, er ist ein älterer Mann und sagt, falls ich vorher sterbe, das ist naheliegend, dann notier dir bitte ein paar Sachen für die Beerdigung und dann musst du auch wissen, was meine Kinder bekommen. Ich möchte dich damit hineinnehmen, dass du das alles weißt. Dass wir es vorher schon so abmachen, du bist dabei und dass sie sich ja nicht streiten über die toten Dinge, die ich hinterlassen werde. Ist doch klasse, oder? Wenn man vorher Dinge regelt und die Kinder dann nicht sich vielleicht streiten oder ins Fragen kommen, was hätte der Vater gewollt oder die Mutter und so weiter. Das Geben mit der warmen Hand. So, ans Leben vorbeileben. Ich habe heute einen Anruf bekommen, einer meiner Freunde ist todkrank. Ist mein Cousin und sieht auch nicht mehr so aus, als ob sie irgendwas machen könnten. Das ist brutal. Das ist sowas von brutal, das glaubt ihr gar nicht. Ja, einige haben das von euch bestimmt genauso mitgemacht. Ist gar kein alter Mann oder so, aber dann merkt man, das Leben ist so kurz und so endlich. Und wenn wir es nicht wirklich gut hinbekommen hier auf dieser Erde, kriegen wir hier auf dieser Erde auch keine zweite Chance. Ich weiß nicht, ob du auch diesen Wunsch hast. Ich wollte immer ein Leben haben, was irgendwie Spuren hinterlässt. Ich wollte immer irgendwie Spuren hinterlassen. So, und ich hab mir mal die Frage gestellt, was hinterlasse ich eigentlich meinen Jungs? Was hinterlasse ich überhaupt so, wenn ich von dieser Erde gehen muss? Gut, es gibt ein paar YouTube-Videos von mir. Die können sich dann immer wieder reinziehen, ne? Aber ja, viel mehr nicht. Und doch, glaube ich, gibt es noch einiges, was man hinterlassen kann. Wenn man jetzt ein Erbe hinterlässt, mein Bruder ist letztes Jahr gestorben, er hat mir seine Uhr vermacht. Das hat er mir aber schon vorher gesagt. Also, meine Uhr kriegst du, die magst du ja gerne, du kriegst meine Uhr. So, ja, gut, kriege ich die Uhr. Gut. Ich meine, wer freut sich nicht über ein Erbe? Julia Oetkers war damals 37. Sie hat 2 Milliarden bekommen. Was sagt man da? Danke. Robert Tönnies ist jetzt 46, hat damals Mitte 30 1,7 Milliarden bekommen. als Erbe. Ich meine, damit kann man schon mal was anfangen, oder? Ein ganz junger Mensch in England, 25 Jahre alt, Duke of Westminster, hat 10 Milliarden bekommen. Schlecht ist es nicht. Und also, wenn du so ein Erbe bekommst, ist es gut. Und wenn du was vererben kannst, ist doch auch schön. Es ist ja grundsätzlich erstmal gar nichts Böses. Also, Jesus an sich sagt nicht, das Geld ist böse. Aber ja, der Reichtum kann verleiten. Das ist schon so. Und Jesus prangert das oft an. Wir prangern weniger das Geld an, wir prangern mehr so Handys an und sowas. Aber so ein Handy ist ja auch so ein totes Ding, das macht ja auch nur das, was du willst. Also eigentlich liegt es an uns. Das Geld gehört ins Portemonnaie und nicht ins Herz. Und dann kann man auch mit diesen Dingen viel, viel Gutes tun. So, oder auch mal was vererben. Was hinterlassen wir, wenn wir von dieser Erde gehen müssen? Und das kann schnell gehen. Großartige Leistungen. Ich weiß nicht, wie viele Beerdigungen ich schon im Leben machen musste. In diesen 25 Jahren, in denen ich dem Herrn diene, ich kann sie nicht mehr zählen, ich weiß es nicht. Und ich mache das dann immer so, ich gehe zu der Familie, besuche die ein paar Tage vor der Beerdigung. Normalerweise sind es Menschen aus der Gemeinde, in der ich bin, da bin ich auch schon vorher da, aber eben dann ganz bewusst mit einem Zettel und einem Stift und dann nehmen wir den Lebenslauf auf von diesen Menschen. So, wie er war, was er gemacht hat, was er gerne gemacht hat, seine Hobbys, seine Stärken und so weiter. Manchmal auch seine Schwächen. Und dann merkt man so, was so ein Mensch hinterlässt. Da heißt es dann manchmal, ja, er war vom Prinzip vor seiner Bekehrung ein Lebemann. Oder sie war einfach ein Familienmensch. Ja, was heißt das denn im Klartext? Im Klartext heißt, er war ein Lebemann, heißt ein Säufer, der sich nie kontrollieren konnte. Oder sie war ein Familienmensch. Ich meine das gar nicht schlecht, aber was ist das denn dann? Ja, dann war sie halt das ganze Leben die Putzkraft der Familie. Und das hört sich ganz anders an, oder? Das hört sich so ganz anders an als schöne Familie und alles Mögliche, sondern es hört sich so an, als ob das Leben ziemlich eng und klein gewesen wäre. Und nicht so wirklich harmonisch und schön. Und das Leben spielt eben nicht in einer Puppenkiste. Wir fetzen uns, wir beleidigen uns, wir fügen einander Schmerzen zu. Gut, wenn wir dann wieder um Vergebung bitten. Aber was hinterlassen wir denn da an großen Taten? Mein Bruder, das war immer so ein Leistungssportler. Der hat unzählige Pokale, unzählige Medaillen in Karate und Kickboxen. Der hat damals die Hamburger Polizei mit ausgebildet, trainiert und ich weiß nicht was alles. War deutscher Meister und ja, da siehst du die ganzen Pokale, aber er ist weg. Umgekehrt wäre es mir lieber. Was hinterlassen wir, wenn wir von dieser Erde gehen müssen? Vielleicht, wenn es Gott uns schenkt, hinterlässt du ein gutes Vorbild für deine Kinder. Das ist dann schon viel wert. Ich habe meine Eltern sehr früh verloren, als junger Mensch. Die Mutter starb, da war ich 15, der Vater, da war ich 18, war sehr früh weg. Aber ich habe meine Eltern erlebt. Meine Mutter war asthmakrank und die konnte dann eben nicht immer kochen und braten und so, das hat ihr Mühe gemacht mit der Luft. Und da habe ich immer meinen Vater gesehen, wie sehr er meine Mutter geliebt hat, was er alles für sie getan hat, wie er mit ihr umgegangen ist. Und wisst ihr, als junger Mensch, du nimmst das als selbstverständlich, wie es zu Hause ist. Und wenn du dann langsam erwachsen wirst und dann selber verheiratet bist, weißt du, wie du das dann machen willst? Wie du es zu Hause gelernt hast, wie du es gesehen hast. Und wisst ihr, ich selber will immer wieder darauf achten, mit meiner Frau, dass ich sage, hör mal zu, kleine Ohren hören ständig mit. Und kleine Augen geben immer Acht auf uns. Egal, wie wir miteinander umgehen und egal, was wir ihnen alles sagen, was bleibt, ist das, was wir ihnen vorleben. Das bleibt. Das rutscht noch viel tiefer ins Herz als all die guten Sätze. Wenn wir da noch ein gutes Vorbild hinterlassen und die Kinder gut erzogen haben und so weiter, wenn du dann verheiratet bist, es gibt wenige Menschen, die haben die besondere Begabung, allein bleiben zu können. Das sind besondere Menschen. So, und es gibt Ehepaare, die würden gerne Familie haben, aber es geht nicht. Und wisst ihr, das ist eine besondere Herausforderung. Es ist bestimmt auch eine besondere Möglichkeit, aber es ist auch eine harte Herausforderung. Und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Und die gibt es auch in unseren Gemeinden. Ist ja nicht heile Welt immer. Wir sind ja hier normale Menschen und wir kochen alle nur mit Wasser. Aber wenn wir dann von dieser Erde gehen und eine Spur des Segens hinterlassen könnten, dann wäre es schon richtig, richtig gut. Ich mache bei uns in der Gemeinde Konfirmandenunterricht. Mein Sohn ist jetzt auch dabei. In der Regel ab 12, in Ausnahme ab 11. Und dann sind die 2 Jahre in so einem intensiven, in so einer intensiven biblischen Schulung. Und die müssen dann die 10 Gebote auswendig lernen als erstes. Also abgesehen vom Kanon der Bibel, Altes und Neues Testament, was die Worte dann bedeuten, Exodus und Levitikus und ich weiß nicht was, das müssen sie lernen, dann müssen sie die 10 Gebote auswendig lernen. Aber sie müssen dann auch jedes Gebot einzeln erklären können. Die müssen die Schöpfungstage auswendig lernen und jeden Schöpfungstag erklären können. Das ist schon schön, oder? In jeder Gruppe habe ich Scheidungskinder. In jeder Gruppe. Hast du dann 20 Kinder, dann hast du eine gewisse Zahl an Scheidungskindern dabei. Und wisst ihr, es ist illusorisch zu meinen, dass die Eltern sich trennen und das ohne Schaden an den Kindern vorbeigeht. Das ist illusorisch. Es klappt nicht. Auch nicht bei dir. Niemals klappt es. Die haben immer ein Hau weg. Und manche von ihnen sind ihr ganzes Leben lang beziehungsunfähig. Und wir tragen als Eltern dort eine Mitschuld. Deswegen überleg dir gut, ob du auseinanderrennen willst. Was hinterlassen wir für Spuren? Es liegt an uns. Wir tragen da wirklich eine große Verantwortung. So, wir leben am Leben vorbei und das kann schnell passieren. Das kann wirklich schnell passieren. Es gibt auch zu kurz gedachte Ziele im Leben. Die sind grundsätzlich nicht schlecht. Das hat auch nichts mit Sünde zu tun. Sie sind nur zu kurz gedacht. Wisst ihr, wenn wir einen wirklich erfolgreichen Menschen sehen wollen in der Bibel, dann lies doch mal in dem Buch der Könige, erster Könige, das Leben von Salomo. Tu dir das mal an. Und dann wirst du merken, welche Ausmaße dieses Leben hatte. Ich möchte dir nur auszugsweise etwas von seiner Speisekarte vorlesen. Das, was er als König, Salomo war der zweite König nach David, der Sohn des Mannes, der von dem Gott sagte im Alten und Neuen Testament, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nach meinem Herzen. Und da schreibt er, oder 1. Könige 5 heißt es, ab Vers 2, für den Unterhalt seines Hofstaates brauchte Salomo täglich etwa 30 Sack, das heißt 4 Tonnen feines Weizenmehl, 6 Tonnen anderes Mehl, 10 gemästete Rinder, 20 Rinder von der Weide, 10 Schafe und dazu kamen noch Hirsche, Gazellen, Rehe und gemästetes Geflügel. Für einen Tag. Natürlich hat das ein anderes Ausmaß als dein Topf Spaghetti Bolognese. Das dir vielleicht auch schon Mühe macht, keine Frage. Kostet dir auch Kraft und Zeit. Salomo hatte das etwas größer alles. Wenn du das Leben von Salomo dann betrachtest, der hat eine Halle gebaut für den Chor. 40 Meter lang, 40 Meter breit, 40 Meter hoch. Er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Man muss sich das so vorstellen. Ich habe schon einen ziemlich großen Garten, würde ich jetzt so sagen, als es ist ein kleiner Garten, aber für mich schon groß, weil ich lange Garten, also Rasen mähen muss oder Hecke schneiden muss und so. Schon ziemlich groß. Dieser Mann hatte seine Gärten waren große Parkanlagen, riesige Parkanlagen. Das waren seine Gärten. Also der lebte in einer ganz anderen Dimension, wie wir uns das jemals vorstellen könnten. Seine Gärten waren so kleine Dörfer. Und dann liest du in Prediger 4, Vers 6. Es ist besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Hände voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Und das schrieb derselbe Mann. Offenbar, alles, was er hatte und sich leisten konnte, und das hat überhaupt nichts mit Sünde zu tun, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich bin nicht der, der dir heute sagen, also muss verzichten, darf es keinen Spaß haben, darf es keine Freude am Leben haben. Das ist alles gelogen, das stimmt nicht. Wir dürfen uns am Leben freuen. Und wir dürfen uns auch an Dingen des Lebens freuen. Wir sollten das bloß nicht verwechseln. Die Dinge des Lebens sind nicht das Leben. Sind nur nützliche Dinge und dann ist auch alles in Ordnung. Ist er heute Abend nicht dabei? Okay. Stell dir vor, ein kleiner Junge kommt zu mir und sagt, Onkel Angelo, schau doch mal, was für ein schönes Auto sich mein Papa gekauft hat. Das war wirklich ein schönes Auto. Das war so schön, dass ich es nachher gekauft habe. Auf jeden Fall, wir fahren mit dem Auto eine Probefahrt und dann erzählt er mir all das, was sein Vater ihm vorher beigebracht hat. Wie viel PS das Auto hat, wie schnell es fährt und was es alles kann. Und ich sage, hör zu, mein lieber Junge, das ist alles richtig cool. Du darfst nur eins nicht vergessen. Autos und Mülleimer sind im Prinzip aus dem gleichen Material geschaffen. Und das ist wahr. Wenn wir es so einordnen, dann dürfen wir uns auch an Dinge freuen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur die richtige Einordnung, dass wir die Dinge des Lebens mit dem Leben verwechseln. Es kann es nicht sein, dann leben wir tatsächlich am Ende am Leben vorbei. Wir machen jetzt einen Sprung im Neuen Testament. Und da finden wir eine ganze Reihe von Menschen, die am Leben vorbeigelebt haben. Aber die waren ziemlich, ziemlich nah dran. Johannes Evangelium, Kapitel 1. Und ich lese uns nur zwei Verse, Verse 11 und 12. Da heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier wird von Jesus Christus gesprochen. Er kam auf diese Welt. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen damals war das Volk Israel, das auserwählte Volk, ein sehr frommes Volk. Und Jesus lebte unter ihnen. Und ich muss sagen, Jesus war bestimmt ein sehr besonderes Kind. Alexander, würdest du das auch so sehen? Ich meine, wenn wir uns das mal vorstellen, damals haben die Rabbiner unterrichtet. Also bei uns unterrichten jetzt die Lehrer, damals haben die Rabbiner unterrichtet und sie haben aus der Tora den Unterricht genommen. Und jetzt stell dir vor, der Rabbiner erzählt den 12-Jährigen, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und der hinten rechts mit den Pickeln im Gesicht denkt sich, ja, ich weiß, wie es war, ich war ja dabei, ich habe es gemacht. Komische Situation, oder? Einen Jungen zu haben im Haus, der nie sündigt. Der wirkt bestimmt komisch. Also besonders, nicht komisch vom witzig, sondern besonders. Anders als alle anderen halt. Ich will es anders sagen, heilig. Heilig. Jesus war immer heilig, sein Leben lang. Er hat nie gesündigt. Er wurde versucht mit allen Versuchungen. Aber er war heilig. Von ihm wird im Neuen Testament gesagt, er wuchs und nahm zu an Gnade. Er nahm immer mehr zu. Was heißt das denn aber, dass er gewachsen ist? Das heißt, er war erstmal ziemlich klein. Als Jesus zur Welt kam, hatte er keine Zähne. Ich weiß nicht, ob er Haare hatte. Gehen konnte er nicht, sagen konnte er nichts. Sein Erkennungsmerkmal war für die Hirten, wisst ihr, was das Erkennungsmal für die Hirten war? Ja, wisst ihr das wirklich? Dürft es auch sagen. Nicht der Stern, nein, nein. Pampers, Windel. Genau, das war das Erkennungszeichen für den Sohn Gottes. Den findet in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, ein Fressdruck. Ja, da war ein kleines Säugling halt, wie Säuglinge sind. Mehr war da in dem Moment nicht. Und doch Gott im Fleisch. Jesus wuchs auf. Der Vater, der ihn erzogen hat, Josef, war Zimmermann. Jesus machte dasselbe. Jesus hatte wenigstens 6 Geschwister danach. Und dann passierte Folgendes. Er fing seinen Dienst mit 30 Jahren an. Und er fing an zu predigen. Er fing auch an, Zeichen und Wunder zu tun. Und das Volk Israel hat ihn gesehen und sie wussten als fromme Israeliten, wenn ihr jemanden seht, der diese Wunder tut, dann müsst ihr wissen, das ist die Erfüllung der vielen Prophezeiungen, zum Beispiel im Buch Jesaja. Wenn ihr einen Mann sehen werdet, der das tun wird, dann wisst, das ist der Messias. Und Jesus tat genau diese Zeichen. Und die hätten erkennen können, und sie haben es im Prinzip gewusst und wollten es nicht annehmen, das ist der Messias. Und dann heißt es hier, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, sie haben Jesus mit ihren Augen gesehen. Sie haben ihn mit ihren Ohren seine Stimme hören können. Sie haben ihn betasten können. Sie waren so nah dran am Leben selbst. Jesus sagt von sich selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Sie haben das Leben gesehen in leiblicher Gestalt. Sie waren ganz nah dran, aber sie haben ihn nicht aufgenommen. Aber bevor wir sie jetzt richten dafür, bist du vielleicht genauso. Du kennst Jesus schon von deinen Eltern her. Du kennst Jesus, weil du ständig zu der Gemeinde gehst. Du kennst Jesus, weil du dir die frommen Lieder anhörst. Du kennst Jesus, weil du vielleicht selber deine Bibel liest. Du kennst die Stimme des guten Hirten. Du hast diese Tage immer wieder sein Klopfen vernommen. Und du sagst trotzdem bis heute, Herr Jesus, du bist in meiner Nähe, ich finde das ganz toll, dass du da bist. Ich finde das prima, dass du mich liebst. Es ist ganz super, dass du dich für mich aufgeopfert hast und dass du auferstanden bist. Und ich glaube auch an dich, aber aufnehmen in meinem Leben will ich dich nicht. Im Prinzip sind wir in einer ganz ähnlichen Situation. Wenn du ein Mensch bist, der das Evangelium einige Male gehört hast, verstanden hast, du eigentlich daran glaubst, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist und am dritten Tage leiblich ohne deine Sünde auferstanden ist. Wenn du das alles glaubst und du dich nicht bekehrst, das heißt Jesus nicht aufnimmst, gehörst du genau zu dieser Kategorie. Jesus ist dir schon oft begegnet und du wolltest ihn nicht aufnehmen in deinem Leben. Warum auch immer. Und dann geht es hier weiter im Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nicht aus der Kraft des Menschen, nicht wegen irgendeiner Abstammung. Es ist Gnade. Wie viele ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Um ein Kind Gottes zu werden, musst du nicht besser werden. Um ein Kind Gottes zu werden, brauchst du kein Theologiestudium. Um ein Kind Gottes werden zu wollen oder zu werden, musst du nicht erst ganz viele fromme Dinge leisten. Das Einzige, was du tun musst, um ein Kind Gottes zu werden, ist Jesus aufnehmen. Danke für die musikalische Untermalung. Das ist das Einzigste. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Da gibt es Menschen, die sind ganz liebe Menschen, ganz ehrliche Menschen, ganz aufrichtige Menschen, vielleicht sogar gläubige Menschen, aber haben sich nie bekehrt, haben Jesus nie in ihrem Leben aufgenommen. Die gehen für immer verloren. Es ist schade um diese Leute. Es gibt so viele liebenswerte Menschen, die wirklich so freundlich sind und hilfsbereit sind. Aber sie nehmen Jesus in ihrem Leben nicht auf. Und dann gibt es Menschen, die sind genau das Gegenteil. Die sind unfreundlich. Die lassen nichts aus, um unangenehm aufzufallen. Da weiß jeder, wie sie denken, das sind so Ausnutzer, das sind so eine Art Parasiten. Es gibt Menschen, die saufen, die schlagen, die sündigen ohne irgendeine Hemmung und nehmen Jesus auf. Wisst ihr, was sie dann werden? Kinder Gottes. Und da ist der Ehrliche, der Anständige, der Fleißige, der alles gemacht hat, stirbt und kommt in die Hölle. Weil er diesen einen Punkt nicht verstanden hat. Du kommst nicht aus Leistung in den Himmel, sondern es ist Gnade Gottes, wenn du Jesus annehmen darfst. Das Evangelium, die frohmachende Botschaft ist die, da ist jemand auf dem Meer, auf so einer Reise, über Bord gefallen, kann nicht schwimmen. Der muss jetzt ertrinken. Jetzt wirft ihn sofort jemand vom Personal einen Rettungsring hin. Der Rettungsring ist blau-weiß. Und der sagt, nee. Also im Fernsehen sind die immer so schön orange-weiß. Also blau-weiß mag ich gar nicht. Das sind die Farben des HSV. Nee. Will ich nicht. Er sagte, wir haben keinen anderen. Nee, bevor ich den nehme, dann gehe ich lieber unter.
Jetzt ertrinkt der Mensch. Warum? Weil keine Rettung da war? Doch, es war Rettung da. Du hast sie bloß nicht angenommen. Es gibt nur einen Rettungsring im Bild gesprochen. Das ist Jesus. Gott reicht dir seine Hand, egal wie du gesündigt hast, egal was du bisher geglaubt hast. Und du darfst dich heute bekehren. Du darfst heute Jesus annehmen. Und wenn du dann sagst, nein, das möchte ich nicht, dann gehst du mit deiner Sünde unter. Das Schlimme ist nur, im Philipperbrief, Kapitel 2, da wird uns gesagt, was ein Nichtgläubiger als letztes vor Gott sagen wird. Wisst ihr, was das ist? Was jeder von uns sagen muss? Ich will es dir sagen, du musst auf deine Knie gehen vor Jesus und du musst bekennen, Jesus, du bist der Herr. Nur dieser Satz rettet dich dann nicht mehr. Wenn du freiwillig auf deine Knie gehst und Jesus heute Abend annimmst und sagst, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein, wird der Herr Jesus dir all deine Sünde vergeben. Und er macht aus dir ein Gotteskind. Du bist hier reingekommen als Menschenkind und du gehst als Gotteskind, als Zugehöriger seiner großen Familie. Weil du Jesus angenommen hast, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Nicht deine Leistung. Und auch nicht deine Sünde darf dich daran hindern. Es liegt nur daran, wie du heute Abend mit dem Sohn Gottes umgehst, der hier ist. Auch wenn wir ihn nicht sehen, ist er da. Und er redet zu dir. Und ich hoffe, während ich so vor mir hinblabble, mehr ist es ja nicht, dass er es in deinem Herzen übersetzt, dass er dich liebt, dass er nicht auf dich verzichten will, dass du für die Ewigkeit im Himmel geschaffen bist und dass du nicht verloren gehen sollst. Und wann das der Heilige Geist in dir heute wirkt, dann bitte sei so mutig und bekehre dich. Dann gehöre zu denen, in Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht, Gottes Kinder sein zu dürfen. Und wisst ihr, wer ein Kind Gottes ist und einen Vater im Himmel hat, der hat hier auf dieser Erde unzählige Geschwister. Und ich bin wirklich schon einigermaßen rumgekommen. In unserem schönen Land und auch darüber hinaus. Wisst ihr, überall gibt es Gottes Kinder. Brüder und Schwestern, die zur Familie gehören. Und das ist richtig gut zu wissen. Und du gehörst dazu, wenn du Jesus aufnimmst. Nicht, wenn du zur Gemeinde gehörst. Nicht, wenn du eine Bibel hast. Nicht, wenn du all die frommen Dinge tun kannst, die von dir erwartet werden, sondern wenn du Jesus aufnimmst. Und wenn du das getan hast, dann bleib bei Jesus. Christsein ist nichts anderes als komm zu Jesus und bleib bei Jesus. Und mehr ist es eigentlich nicht. Sehr verkürzt, aber das ist die Wahrheit. Und wenn du noch nicht dazugehörst, dann bitte komm heute Abend. Ich gehe gleich in den Seelsorgeraum durch die Tür. Du kannst auch die Tür nehmen, das spielt gar keine Rolle. Und dann dürft ihr kommen. In diesen Tagen kamen einige. Da kamen junge Erwachsene, da kamen Kinder, da kam ein Ehepaar und hat sich bekehrt zu Jesus. Ich finde das sehr schön. Und von mir aus könnte es jetzt immer noch so weitergehen. Und ihr könnt ja auch weitermachen, also liegt ja an euch. Aber die Möglichkeit der Bekehrung, die hast du jetzt. Du musst sie nicht nutzen. Es ist deine Entscheidung. Von den Menschen hier wird gesagt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich will dir das wirklich deutlich machen. Wenn du heute Abend dich nicht bekehren willst, bitte tu das nicht. Wenn du weiter sündigen willst, dann bitte sündige weiter. Bleib einfach in deiner Sünde. Das ist deine Entscheidung. Gott akzeptiert das. Und wir müssen es auch akzeptieren. Und wenn du heute Abend gerettet werden willst, ein neues Leben anfangen willst, dann bitte komm. Die Einladung gilt. Und niemand anders als du darfst dich für dieses Leben entscheiden.